Schwestern und Brüder im Glauben, was ist das für eine heftige Geschichte, die wir da gerade gehört haben? Da ist die Rede von einem reichen Mann, der in Saus und Braus lebt, Kleidung hat aus Purpur, das teuerste, was es damals gab, feines Leiden, bestes Essen, ständig rauschende Feste und in Sichtweite, aber nicht bemerkt, ein Armer, dessen Name zum Inbegriff der Notleidenden geworden ist, Lazarus. Mit seinen schwerenden Wunden kann er die streunenden Köter nicht vom Leibe halten und er bekommt nicht mal das, was am Tisch herunterfällt. Und dann das Bild, das uns allen aus Sprichworten vertraut ist. Er kommt nach seinem Tod in Abrahams Schoß. Abrahams Schoß, der Schoß des Stammvaters, ist das Sinnbild für Geborgenheit, für Schutz, für Sicherheit, für Vertrauen, für Wohlergehen. Eines der vielen biblischen Bilder für den Himmel. Und der Reiche? Der Reiche gelangt nach seinem Tod in das Totenreich, die Unterwelt, die Hölle oder wie immer die antiken Formulierungen sind für dieses Reich der Toten, der Verstorbenen. Und dort hat er im Feuer Qualen zu leiden. Und auf einmal fällt ihm der Arme wieder ein. Er fällt ihm ein, weil er sieht, dass es ihm offensichtlich gut geht. Und er fragt, ob er nicht wenigstens etwas helfen könne zur Linderung. Und dann sagt der Stammvater von Juden, Christen und Muslimen gleichermaßen, Abraham, er meldet sich selber als Redner und sagt und gibt die Deutung, nein, Lazarus wird nicht helfen können. Lazarus bekommt das, was er auf der Erde nicht hatte. Du hast deinen Teil schon bekommen. Das ist die Deutung. Es gibt also eine ausgleichende Gerechtigkeit. Wo finden wir uns, Schwestern und Brüder, in diesem Evangelium eigentlich wieder? Gehört das nicht zu den Drohgeschichten der Bibel, die die Höllenstrafen ausmalen, um Reichtum und Wohlergehen zu verteufeln und brutal zu mahnen auf eine ziemlich drastische Art und Weise? Sicher, ich denke, es geht auch um ausgleichende Gerechtigkeit hier. Eine Gerechtigkeit, die sich weigert, das Leben so zu nehmen, wie es nur hier auf der Erde verläuft. Diesem Tod das letzte Wort zu nehmen und zu sagen, es gibt noch eine Gerechtigkeit über das Leben hinaus, eine Gerechtigkeit, die weiter reicht als die Gerechtigkeit, die wir vermitteln. Aber ich glaube, es geht in unserem Evangelium um noch mehr. Da ist zunächst einmal diese völlige Unempfindlichkeit des Reichen dem Leiden gegenüber. Und ich glaube, das ist ein sehr moderner Gedanke. Verlieren wir nicht auch zunehmend die Sensibilität für das Leiden anderer? Wir werden so überschüttet mit Bildern von Leiden, dass man die Dinge gar nicht an sich herankommen lassen kann auch. Es ist so viel, man wird unberührbar von diesem Leiden. Wie gehen wir um mit den Eindrücken von einem Leiden, die übrigens jedes Reden von einer leidfreien Gesellschaft Lügen straft? Wie werden wir leidensfähig, mitleidsfähig, um den armen Lazarus überhaupt zu bemerken? Nehmen wir doch mal die Notlage von Flüchtlingen. Unabhängig von allen politischen Fragen, unabhängig von jeder politischen Einschätzung, geht es hier auch um eine menschliche Frage. Und unser Papst Franziskus war der Erste, der auf die Notlage der ertrinkenden Flüchtlinge im Mittelmeer hingewiesen hat, als er Lampedusa besucht hat, in aller Schärfe darauf hingewiesen hat. Bedenken wir das bei allen Diskussionen um Flüchtlinge. Es geht nicht zuletzt um eine Frage unserer Menschlichkeit. Es geht um die Frage, wie wir mit den Fremden in unseren Toren, die wir die Einheimischen gelten sollen, so sagt die Bibel, wie helfen wir denen? Wie treten wir ihnen gegenüber? Damit habe ich gar nichts gesagt darüber, wie man politisch dazu steht, wie viele und wo und wie verteilt. Wie stellen wir uns dem Leid von anderen Menschen? Wie nehmen wir wahr, dass hier Leiden existiert? Das führt mich weiter zu der Frage, wer ist eigentlich heute der Reiche? Wer ist heute der Arme? Vielleicht könnte man das auf Gesellschaften übertragen. Ist vielleicht unser Europa in seinem ganzen Wohlstand der Reiche und zumindest riesige Teile von Afrika die Armen? Wie sichern wir uns hier ab in Europa mit Schutzzöllen gegen andere Märkte? Oder wie erleben wir auch zum Teil von Produkten, die unter Bedingungen hergestellt werden, bei denen es nur darum geht, noch ein paar Cent billiger zu verkaufen, aber unter Produktionsbedingungen, unter denen kein Mensch vernünftig leben kann? Wenn wir ein T-Shirt für 3 Euro kaufen, fragen wir doch mal, wie ist sowas produziert? Wie kann da jemand vom Baumwollpflücken bis zum Bedrucken, übers Nähen und Färben und Weben da so dran verdienen, dass er einen Verdienst hat, mit dem man überhaupt leben kann? Wir werden uns diese Fragen sehr viel schärfer und sehr viel klarer künftig noch stellen müssen. Wir werden diese Fragen stellen müssen in dem Sinne, nehmen wir wahr, dass es da jemanden mit den Wunden unter dem Tisch gibt, der darauf wartet, wenigstens unsere Krumen vom Tisch abzubekommen. Nein, Schwestern und Brüder, in dem Text, den wir da haben, geht es, glaube ich, noch am allerwenigsten um das Gericht. Nicht um Gericht und Hölle. Es geht in unserem Gleichnis viel eher um die Frage, die angeklungen ist mit den 5 Brüdern des Reichen. Am Schluss des Evangeliums war die Rede davon, dass der Reiche ja sagt, dann geh hin und sag meinen 5 Brüdern im Haus meines Vaters, dass sie sich an das Wort Gottes halten sollen und berichte ihnen, wie es mir ergeht. Ich glaube, das sind eigentlich die Spannenden. Der Verstorbene, dieser Reiche, will warnen. Er will warnen und will dazu warnen, dass man das Wort Gottes aufnehmen soll. Und da geht es also eigentlich um die Frage des Lebens nach dem Wort Gottes. Dieses Leben nach dem Wort Gottes, das hat der Reiche sträflich vernachlässigt. Sein Reichtum wird ihm gar nicht vorgeworfen. Steht da zumindest nicht im Text. Ihm wird vorgeworfen, dass er das Wort Gottes nicht wahrgenommen hat. Und was ist das, dieses Wort Gottes? Hören auf die Schrift. Es ist für uns als Christen die Lehre, die Christus uns selbst vorlebt und von der er spricht. Die große Umkehrung aller Werte. Nicht der strahlende Held ist der Messias, der da gekommen ist in Bethlehem, sondern ein einfacher, letztlich sogar scheiternder Mensch aus Nazareth. Er sagt uns, dass unser ganzes Leben ein Dienst sein soll. Ich bin nicht gekommen, um mich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen. Wer unter euch der Erste sein will, der sei der Diener aller. Die Letzten werden die Ersten sein, die Ersten die Letzten. Dieses Dienen, der ganz andere Blick auf die Verhältnisse von Wichtigkeit und Unwichtig, von Bedeutung und wenig Bedeutung, diese Umkehrung dieser ganzen Wahrnehmung, das ist eigentlich das Revolutionäre, was mit Christus in die Welt kommt und was Jesus uns nicht nur lehrt, sondern vorlebt und was deutlich wird in der Fußwaschung am Gründonnerstag, der zum erbärmlichsten aller Tode führt, den die römische Antike zu bieten hatte, dem Verrecken am Pfahl. Und der trotzdem aus diesem totalen Scheitern der größte aller denkbaren Menschen ist, der je auf dieser Erde war, Gott selbst, der zum Menschen wurde. Und da zeigt uns die Auferstehung eben eine Wahrheit über allen Wahrheiten und zeigt uns den Wert jedes Lebens, unabhängig von der Frage seiner Bewertung hier auf der Erde. Es ist die Radikalisierung eines Dienstes für andere, Radikalisierung der Hilfe und der sozialen Arbeit. Und soziale Tätigkeit, das ist es, was einer der großen Motoren auch des Christentums immer gewesen ist. Und zwar auf eine andere Weise, als die in der Antike bekannt war. Hilfe nicht nur für die eigenen, das kannten alle, sondern Hilfe auch für die anderen. Der Samariter ist ja so wichtig, weil hier ein Fremder einem Fremden hilft. Das war eigentlich das extrem Moderne, das Neue. Christliche Hilfeleistung beschränkt sich nicht auf die eigenen Glaubensgeschwister. Basilius der Große, ein wichtiger Kirchenvater im 4. Jahrhundert, also vor 1600 Jahren, sagt einmal, als er bei einer Hungersnot eine Suppenküche einrichtet und da Juden und Christen und Beliebige versorgt, da gibt er zu Protokoll, sie haben alle die gleichen Eingeweide und hilft allen. Nein, christliche Caritas ist offen für alle Menschen, alle Religionen, alle Lebensweisen und Herkunft, unterscheidet nicht, sondern achtet auf die Not, die zu lindern ist. Und diese Caritas wird bei Jesus nochmal in einer besonderen Weise radikalisiert, indem Jesus sagt, was ihr dem geringsten meiner Brüder getan habt, das wird in mir getan oder in mir nicht getan. Damit wird der Sozialdienst zum Christusdienst, zum Gottesdienst. In der sozialen Leistung kann mir Christus selber gegenübertreten. Das ist ein gigantischer Motor in der europäischen Geschichte gewesen. Persönlichkeiten wie der große Martin von Tours zeugen davon. In seiner literarischen Geschichte ist es ja der halbe Mantel, der dann nachts ihm gezeigt wird und Christus selber den halben Mantel hat und ihm sagt, ich war der Bettler am Wegesrand. Diese große Impuls der Sozialtätigkeit Europas, das sind die Dinge, die für uns mit dem Hören des Wortes Gottes zu tun haben. Kehren wir zurück zu den Lesungen des heutigen Tages. Wie gelingt ein gutes Leben im Hören auf das Wort Gottes? Die heutige Lesung hat dazu ein wunderschönes Bild, das in der Psalm 1 wiederholt wird. Der Baum, ein Baum, der vertrocknet oder mit genügend Wasser blüht und gedeiht. Derjenige, der auf das Wort Gottes hört, heißt es, da ist wie ein Baum, der am Wasser gepflanzt ist und zum Bach seine Wurzeln ausstreckt. Er hat nichts zu fürchten, wenn Hitze kommt. Seine Blätter bleiben grün. Auch in einem trockenen Jahr ist er ohne Sorge. Er hört nicht auf, Frucht zu tragen. Und in Psalm 1 haben wir es vorhin gehört. Wer sein Gefallen hat an der Weisung des Herrn, er ist wie ein Baum, gepflanzt an den Bächen, voll Wasser. Zur rechten Zeit bringt er seine Frucht und seine Blätter welken nicht. Alles, was er tut, wird ihm gelingen. Schwestern und Brüder im Glauben, und eine solche Lebensregel, wie das ist, was das heißt, auf dieses Wort hören, neben dem, was ich vorhin sagte, über die Caritas, über das Dienen, eine nähere Erläuterung dazu finden wir in einem anderen Psalm, im Psalm 34. Und dieser Psalm 34, der hat die Formulierung, die zum Leitwort des Katholikentages im Mai geworden ist. In wenigen Monaten wird dieser Deutsche Katholikentag hier in Münster zu Gast sein, nach 88 Jahren wieder einmal. Und in diesem Leitwort, der Grundlage des Leitwortes, ist folgender Text. Da heißt es, kommt ihr Kinder, hört mir zu. Die Furcht des Herrn will ich euch lehren. Wer ist das Mensch, wer ist der Mensch, der das Leben liebt, der Tage ersehnt, um Gutes zu sehen? Bewahre deine Zunge vor Bösem, deine Lippen vor falscher Rede. Meide das Böse und tue das Gute, suche Frieden und jage ihm nach. Die Augen des Herrn sind den Gerechten zugewandt, seine Ohren ihrem Hilfeschrei. Und das Ganze findet sich noch wiederholt im ersten Petrusbrief. Petrus schreibt genau dieses Zitat, wo es auch dann wieder heißt, wer ist der Mensch, der das Leben liebt und gute Tage zu sehen wünscht? Das sind wir doch alle. Es sind die, die diese Regel beachten. Bewahre deine Zunge vor Bösem, deine Lippen vor falscher Rede. Meide das Böse, tue das Gute. Suche Frieden, jage ihm nach. Diese Sätze zitiert übrigens noch Benedikt von Nursia in seiner Klosterregel. Da heißt es in dem Vorwort der Klosterregel, da sagt er, wer ist der Mensch, der das Leben liebt und gute Tage zu sehen wünscht? Wenn du das hörst, dann antwortest du schnell, ich. Und dann sagt Gott zu dir, willst du wahres und unvergängliches Leben dann? Und dann kommt dieses Zitat wieder. Suche Frieden und jage ihm nach. Aus diesen Sätzen haben wir die Aufforderung, suche Frieden, konzentriert. Das ist eine Aufforderung, sich einzusetzen für einen Frieden, der kein fauler Friede ist, sondern den Schrei der Armen nicht überhört, der das Leiden des Lazarus nicht übersieht, der weiß, dass Gerechtigkeit und Frieden zusammengehört. Kein fauler Friede, der die Gerechtigkeit nicht ernst nimmt, aber auch keine Gerechtigkeit, die Friedlosigkeit hervorbringt, sondern, wie es ja auch in einem Psalm heißt, Gerechtigkeit und Friede küssen sich. Es ist dieser Friede, der uns aufgetragen ist, danach zu suchen, der aber in unserem Leitwort auch heißen kann, ich suche Frieden. Und damit das Eingeständnis ist, dass auch wir auf diesen Frieden mit uns und in uns angewiesen sind. Dass wir mit diesem Frieden zu tun haben. Der Friede, von dem Christus selber sagt, meinen Frieden gebe ich euch. wo ich sage, ich suche Frieden. Ich glaube, die Suche nach diesem auch persönlichen inneren Frieden ist ein wichtiges Thema für die Fastenzeit, in der wir uns Gedanken darüber machen, wie finde ich Frieden in einer Gesellschaft, die ständig von mir verlangt, wirklich selber optimal zu sein, selber alles zu machen. Und wo ich hier erfahren kann, das eigentliche Glück liegt darin, auf das Wort Gottes zu hören und zu dienen. Schwestern und Brüder, in der Lazarus-Geschichte sagt der bestrafte Reiche, es sollten doch wenigstens seine 5 Brüder gewarnt werden. Ich glaube, wichtig scheint mir die Antwort darauf zu sein. Da heißt es, nein, die haben die Botschaft der Bibel nicht gehört. Und auch wenn jemand von den Toten auferstehe, würden die nicht glauben. Schwestern und Brüder, wir sind diese 5 Brüder. Wir sind diese 5 Brüder. Lassen wir uns warnen. Die österliche Bußzeit gibt uns Gelegenheit, unser Leben zu bedenken. Es ist die Zeit der Buße, das heißt griechisch Metanoia. Das heißt genau gesagt umdenken, umkehren. Vielleicht so wie in der Opel-Reklame. Da wurde immer gesagt, umparken im Kopf. Im Kopf einmal umparken, anders denken, anders sehen. Zu fragen, was ist wirklich wichtig? Wo sehe ich Not? Wo kann ich helfen? Wie kann ich so leben, dass ich empfindlich bleibe für das Leid des anderen und der anderen und dieses Leiden an mich herankommen lasse? Und Schwestern und Brüder, das alles ist alles andere als eine Drohbotschaft, die uns Angst machen würde, sondern es ist eine freudige Angelegenheit. Christus selbst hat uns gesagt, dass wir uns auf ihn verlassen können, dass der Geist, den er sendet, dieser Geist unserer Schwachheit aufhilft, dass wir mit allen Fehlern und allen Unvollkommenheiten, auch mit unseren Wunden, zu ihm kommen können, weil der Wert des Menschen nicht das ist, was er in der Welt darstellt. Nein, der Lazarus ist der eigentlich glückliche Mensch am Ende. Was für eine frohe Botschaft, die wir da zu verkünden haben. Bedenken wir das und tun wir das in diesen Tagen der Vorbereitung auf Ostern und auf einen hoffentlich schönen Katholikentag im Mai.